Wir studieren Vers für Vers durch die Bibel. Zurzeit lesen wir durch das zweite Buch Mose und versuchen das, was wir lesen, auf unser Leben anzuwenden. Ihr dürft eure Bibeln aufschlagen zu 2. Mose Kapitel 23 und wer keine Bibel da hat, dürft euch gern eine ausborgen. Wir haben hinten im Regal welche stehen, auch Outline-Zetteln habe ich hinten. Jesus hat Gottes Willen für uns ja ganz einfach zusammengefasst. So einfach, dass sogar mein Kleinhirn das verstehen kann und sich merken kann. Jesus hat gesagt, du sollst Gott lieben mit allem, was du bist und allem, was du hast. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn du so lebst, dann ist es gut. Dann hast du Gottes Gesetz erfüllt. Und wir sind gerade in einem Abschnitt, wo wir sehen, was das ganz praktisch in verschiedenen Situationen heißt. Letzte Woche haben wir unser Studium genannt, radikal liebende Menschen. Das ist, was Gott möchte, dass wir sind. Dann sind wir Christen, kleine Christusse, Nachfolger von Jesus. Heute haben wir eine Fortsetzung davon, Teil 2 könnten wir sagen. Und wir sehen hier zuerst eine Anwendung vom 9. Gebot, nämlich du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Es geht ganz konkret um unser Verhalten vor Gericht. Aber zuerst sehen wir hier ein Problem, das oft der Anlass war, auch für eine ungerechtfertigte Anklage. Und wir wollen hier bei den ersten Versen die Betonung legen heute Morgen. Wir können ja nicht jeden Vers, das sind wir in 10 Jahren noch im 2. Buch Mose. Aber das sind ein paar ganz wichtige Verse für uns. Im Vers 1 im Kapitel 23. Du sollst kein falsches Gerücht aufnehmen. Ist das aktuell oder was? Du sollst kein falsches Gerücht aufnehmen. Das ist eine ganz schöne Herausforderung, oder? Die Welt ist eine Gerüchteküche. Ganze Medien, Konzerne, Boulevardmedien leben nur davon, Gerüchte zu verbreiten und dass Leute geil drauf sind, irgendwelchen Tratsch zu hören. Also welcher Star gerade welchen neue oder welchen neuen hat und warum er sich von ihr geschieden hat und so weiter und so fort. Es gibt auch eine Sonderform von Gerüchten, auch ein ganz aktuelles Schlagwort, Fake News, also falsche Nachrichtenmeldungen. Ich habe gegoogelt und ich habe gefunden, eine Liste von den Top 10 Fake News in den amerikanischen Medien im letzten Jahr. Also da gab es eine Nachrichtenmeldung zum Beispiel über einen bisher unentdeckten Planeten, der laut NASA sich auf Kollisionskurs mit der Erde befindet. Und dann gab es eine Meldung, dass der John Podesta, das war der Wahlkampfmanager von der Hillary Clinton, und sogar die Hillary selber, dass sie Kannibalen sein sollen. Und dann gab es eine Meldung, dass Israel Pakistan gedroht hat, mit einem Atomangriff, also Pakistan zu vernichten. Das hat sogar den pakistanischen Verteidigungsminister zu einer Reaktion, zu einer Meldung veranlasst, die dann von Israel natürlich ganz schnell dementiert wurde und gesagt wurde, nee, das ist eine falsche Nachricht. Und dann hat angeblich der Gorilla Harambe 15.000 Stimmen bei der Präsidentschaftswahl bekommen. Stimmt natürlich auch nicht, der war gar nicht am Wahlzettel. Ne? Und angeblich wollte der Präsident Obama diese Phrase unter Gott, eine Nation unter Gott aus dem Schwur, wisst ihr, die Amis machen oft hier den Schwur auf die Fahne oder den Eid auf die Fahne, dass der Obama angeblich diese Phrase unter Gott entfernen lassen wollte. Das war auch nicht wahr, aber das war die weit verbreitetste Falschmeldung, wurde über 2 Millionenfach auf Facebook verbreitet. Und dann gab es eine Meldung, dass Anhänger von Bernie Sanders, also einen der demokratischen Präsidentschaftsbewerber, dass sie mit Stühlen herumgeworfen hätten bei einer Wahlkampfveranstaltung. Das war auch nicht wahr, hat sich später herausgestellt, dass der Journalist, der dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat, zu dem entsprechenden Zeitpunkt gar nicht mehr auf der Veranstaltung war. Und dann gab es im Dezember eine Meldung, dass die Queen Elizabeth gestorben ist. Da warten schon alle drauf. Hab gelesen, da gibt es ganze Ablaufpläne, die schon in Schubladen sind. Ist ja auch schon in einem gesegneten Alter, die gute Queen. Aber dieses Gerücht ist entstanden ganz einfach, weil sie wegen einer Erkältung nicht auf einer Weihnachtsfeier erschienen ist, wo sie sonst immer war. So schnell kann das gehen. Und dann hat angeblich ein CNN-Reporter auf einer Wahlveranstaltung von der Hillary Clinton randaliert, das war auch nicht wahr. Und dann wurde die Meldung verbreitet, dass die Züchtung zwischen Grünkohl und Cannabis gelungen ist. Das war eigentlich ein 1. April-Scherz von einer Zeitung, das irgendwer nicht mitgekriegt hat und dann diese Nachricht später aufgenommen hat und wurde dann verbreitet. Und dann gab es verschiedene Falschmeldungen, dass der Papst angeblich unterschiedliche Präsidentschaftskandidaten in Amerika unterstützt hat. Das ist natürlich auch nicht wahr, der hat sich natürlich rausgehalten aus dem Wahlkampf. Aber diese Welt ist eine Gerüchteküche, ne? Wisst ihr, dass sogar in der Bibel von Fake News berichtet wird? Zum Beispiel, als dem David im 2. Samuel 13 berichtet wurde, dass Absalom alle seine Söhne umbringen hat lassen. War nicht wahr, er hat nur einen umgebracht. Oder dann gab es natürlich dieses Gerücht in Jerusalem, dass Paulus Heiden mit in den Tempel genommen hat. Und das war ein Riesenaufruhr, ist entstanden, weil Leute den Paulus mit Heidenchristen in Jerusalem gesehen haben und dann später den Paulus im Tempel gesehen haben und sie haben einfach angenommen, der hat die Heiden mitgenommen in den Tempel und das hätte dem Paulus fast sein Leben gekostet. Und dann haben wir im 4. Mose Kapitel 13 diese Situation, wo Josua Kundschafter ausgesandt hat in das verheißene Land. Und da lesen wir, sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land auf, also 10 von den 12. Ein böses Gerücht, das sie ausgekundschaftet hatten und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und so waren wir auch in ihren Augen. Also in der Bibel wird von ein paar großen Menschen berichtet, denkt an Goliath und seine Brüder oder die Söhne Enaks hier, aber sicher nicht alles Volk und war auch nicht wahr, dass das Land die Bewohner gefressen hat. Im Gegenteil, das heißt, es war ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Das ist eine Phrase, die heißt, dass es ein gutes, ein fruchtbares Land war. Landwirtschaftlicher Überfluss. Und es war ein böses Gerücht, heißt es hier. Das heißt, die Leute haben bewusst gelogen, haben bewusst übertrieben, aus Angst, Glaubensschritte zu machen, Gott gehorsam zu sein und Schritte im Glauben zu machen. Also es war diese Gruppe von Geschwistern, die bei jedem Glaubensschritt oder jeder Herausforderung, bei jedem Neuen sagen, das wird nie funktionieren. Und sie haben das Volk aufgebracht gegen Mose, eigentlich gegen Gott zu rebellieren. Und es war vielleicht das schwerwiegendste, tödlichste Gerücht in der Geschichte. Eine ganze Generation ist deswegen gestorben in der Wüste. Und manchmal können falsche Gerüchte ziemlich krasse Auswirkungen haben. Auch die Gemeinde ist manchmal eine Gerüchteküche, oder? Denn Christen sind sogar besonders gut drin. Nicht in unserer Gemeinde, aber ich habe gehört, in anderen Gemeinden. Aber die Leute sehen irgendwas, sie hören irgendwas und haben nicht alle Informationen, treffen irgendwelche falschen Annahmen und die erzählen sie dann weiter. Und Gerüchte entstehen so schnell. Das ist ganz lustig. Zum Beispiel war ich mal mit der Jennifer, da hatten wir noch keine Kinder, waren wir daheim in Österreich, meine Familie zu besuchen. Das war gerade zu Ostern. Und wir waren da Ostersonntag bin ich immer hier, war wahrscheinlich Ostermontags Gottesdienst in der Pfarre, wo ich aufgewachsen bin. Und die meisten Leute kennen mich da nicht mehr, bin schon bald 20 Jahre hier in Grünstadt. Und Auf jeden Fall, die hatten dann draußen so dieses Osterfeuer und gab irgendwie einen Gottesdienst draußen. Und ich bin mit der Jennifer da gestanden in der Menge und die zwei Jungs von meinem Zwillingsbruder sind zu mir gelaufen, die haben mich gesehen und sie sind bei mir gestanden und der Jennifer. Und so ein paar alte Frauen haben zu tuscheln begonnen. Ne? Was boah, hat der Reinhard eine neue? Und es geht, mein Bruder ist Religionslehrer, ne? Das passt super ins Bild. Also ich fand das ganz lustig. Natürlich haben sich diese Damen zum Affen gemacht, ne? Weil sie Annahmen getroffen haben, die nicht gestimmt haben. Hätte potenziell natürlich den Ruf meines eineigen Zwillingsbruders zerstören können. Und ich habe selbst erlebt, dass Leute Unwahrheiten über mich verbreiten und vor allem, wenn es üble Nachrede ist, falsche Gerüchte sind, dann kann es ganz schön unangenehm sein. In Epheser 4, Vers 25 sagt uns der Herr, legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Es betrübt den Heiligen Geist. Kein faules oder schlechtes Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade gebe. Also wir wollen nicht schlecht reden, eigentlich schon nicht schlecht denken, weil da fängt es an, über andere. Und wenn du nichts Gutes sagen kannst über jemanden, dann sag lieber gar nichts. Vor allem mit Dritten gegenüber. Ein liebevolles Wort der Korrektur unter vier Augen, das kann sehr erbauend sein. Und da gehört es aber auch hin, unter vier Augen. Jesus hat gesagt, wenn dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, hast du deinen Bruder gewonnen. Jakobus schreibt uns, Jakobus 1, Vers 19, ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Jemand hat mal gesagt, Gott hat uns einen Mund gegeben und zwei Ohren. Und wir wollen die dem Verhältnis entsprechend gebrauchen. Also gute Zuhörer sein und langsam zum Reden. Erstmal die Fakten checken, erstmal überlegen, ob es dran ist zu sagen, ob es auferbauend ist. Jakobus sagt uns im Kapitel 3, die Zunge ist wie ein Feuer. Ein kleines Feuer kann einen ganzen Waldbrand auslösen und kann viel zerstören. Und so sind unbedachte Worte manchmal. Wenn ein Gerücht mal in die Welt gesetzt ist, dann kann es schnell unkontrollierbar sein. So wie ein Waldbrand. Nicht leicht einzufangen, nicht leicht zu löschen. In den Sprüchen 17, Vers 9 heißt es, wer Vergehen zudeckt, strebt nach Liebe, aber wer eine Sache immer wieder aufrührt oder weitererzählt, entzweit Vertraute. Es gibt auch einen modernen Spruch, Gerüchte werden von Neidern erfunden, von Dummen verbreitet und von Idioten geglaubt. Nicht immer stecken böse Motive hinter Gerüchten, manchmal ist es einfach falsche Annahmen. Zum Beispiel, eine Frau hat ein kleines Bäuchlein und jemand anderer nimmt an, sie ist schwanger. Guter Tipp, frag nie eine Frau, ob sie schwanger ist. Okay, wart, bis sie dasselbe erzählt. Letzte Woche hat jemand die Jennifer das gefragt. Wir hatten gerade ein Baby und es ist normal, dass eine Frau nach dem Baby, nach der Geburt, ein kleines Bäuchlein hat. Und das Witzige war, die Jennifer hatte unser Baby im Arm. Und eine Frau hat sie gefragt, oh, bekommt ihr nochmal ein Kind? Also die hat offensichtlich nicht nachgedacht. Also seid langsam zum Reden, okay? Aber manchmal sind es doch böse Motive. Ich habe gelesen in einem Artikel, in dem es um Gerüchte am Arbeitsplatz geht. Da wurde die Frage gestellt, warum werden so viele Gerüchte verbreitet? Und neben Neid, was wir schon gesehen haben, vielleicht auch Rache, steht hier ein Punkt, ist, um sich selbst für andere interessant zu machen. Wer möchte nicht gerne mal im Mittelpunkt stehen, anstatt immer nur das graue Mäuschen zu sein? Oder mutwillig falsche Informationen zu verbreiten, die rufschädigend sind, weil man sich beispielsweise Hoffnung auf die Stelle desjenigen macht. Anderer Grund war aus Langeweile, wer kein wirklich erfüllendes Aufgabengebiet hat und irgendwie die Zeit totschlagen will, textet andere Leute zu. oder um eigene Defizite zu verbergen. Wer selbst Schwierigkeiten an der einen oder anderen Stelle hat, kann hervorragend ablenken, indem er auf die viel schlimmeren Probleme eines Dritten verweist, heißt es in dem Artikel. Also zusammengefasst, manchmal tratschen wir aus Irrtum, aber oft auch einfach aus Selbstsucht. Aber Jesus sagt, wir sollen einer den anderen höher achten als uns selbst. Und das heißt ganz praktisch manchmal schlicht und einfach, dass wir den Mund halten. Wenn du nichts Positives sagen kannst über jemand anderen, sag lieber gar nichts. Wenn du ein Problem mit jemandem hast, sag es ihm persönlich. Vers 1 spricht hier natürlich vor allem die Geberseite an oder die Empfängerseite, nicht die Geberseite. Also du sollst kein falsches Gerücht aufnehmen. Wie können wir das tun praktisch? Also erstens können wir herausfinden, ob es richtig oder falsch ist. Können wir ein paar Fragen stellen. Woher weißt du das? Und wenn jemand keine Namen nennen kann, dann will ich es auch nicht hören. Hast du es von der betroffenen Person selber gehört? Hat sie dir das so erzählt, wie du es weitererzählst, oder ist das nur deine Annahme? Und wenn es nicht von der Person ist, hast du sie gefragt, ob das stimmt? Und wenn ich nachfrage, dann nenne ich auch immer meine Quellen. Also bitte komm nicht zu mir und sag, hey, sag niemandem, dass ich, hey, mir als Pastor werden öfter Dinge zugetragen, ich werde die Fakten immer checken und ich werde immer deinen Namen nennen, okay? Und wenn jemand mit was Negativem kommt, sage ich normalerweise, hast du es mit der Person schon persönlich besprochen. Wenn nicht, dann will ich es nicht weiter hören. Das ist der erste Schritt, das ist das biblische Muster. Geh zuerst persönlich hin und nur dann, wenn ihr Hilfe braucht, dann sind wir gerne für euch da. Aber es ist wichtig, dass wir einfach Gerüchte oder üble Nachrede stoppen. Das ist liebevoll, das ist Liebe. Wenn wir das nicht tun, dann kann es sehr zerstörerisch sein für unsere Gemeinschaft. Also im besten Fall machen wir uns selbst zum Affen. Ne? Im schlimmsten Fall machen wir viel kaputt. Mir ist das passiert. Letzte Woche habe ich mich zum Affen gemacht, ein Stück weit. Unser Stefan, hinten steht in der Küche und übersetzt. Ist schön, der kann sich nicht wehren. Ich sehe ihn nur springen. Nee. Stefan ist wieder mal 30 geworden letzte Woche. Und jemand hat auf WhatsApp ihm zum 60. Geburtstag gratuliert. Steffen, ich werde keinen Namen nennen. Ne? Ich weiß nicht, ob das ein Scherz war oder ein Irrtum, Steffen. Auf jeden Fall, wir hatten Fake News auf unserer Gemeinde-WhatsApp-Liste. Also ich habe das gelesen, habe gesagt, oh, boah, ich hatte dem Stefan zwar vorher gratuliert, aber mir war nicht bewusst, dass der Stefan 60 wird. Habe gesagt, hey Kinder, wir sind gerade im Auto gefahren, da müssen wir es besonders machen. Wir rufen den Stefan an und singen ihm Happy Birthday und habe gesagt, Stefan, alles Gute zu deinem 60er. Und dann am Abend hat der Stefan Dinge klargestellt, hat gesagt, ich wäre erst in ein paar Jahren 60. Ich meine, ist ja offensichtlich, ne, wenn man den Stefan ansieht, gell? Ja. Stefan, ich hoffe, du wirst mal so alt, wie du aussiehst, gell? Ah, ja, ist das schön, gell, der arme Kerl kann sich nicht wehren da hinten. Der übersetzt hinten in der Küche auf Englisch für unsere englischsprachigen Geschwister. Also der Punkt ist, frag lieber mal nach, bevor du dich zum Affen machst, ne? Lass uns weiterlesen, wir haben schon einen ganzen halben Vers durchgenommen heute. Du sollst deine Hand nicht dem Schuldigen reichen, um als falscher Zeuge aufzutreten. Also sollt euch nicht zusammenschließen, um einen Dritten in die Pfanne zu hauen. So wie Isabel das zum Beispiel gemacht hat, um den Weinberg von Nabat, den er nicht verkaufen wollte, zu bekommen, ihn falsch anzuklagen. Auch das Gerichtsverfahren Jesu, da sehen wir, dass falsche Zeugen aufgetreten sind. Vers 2, auch ein ganz wichtiger Vers, du sollst der Menge nicht folgen zum Bösen. Pilatus ist das Negativbeispiel dafür. Ne? Der Mob hat geschrien, kreuzige ihn. Und Pilatus, obwohl er wusste, dass Jesus unschuldig war, ist der Menge nachgefolgt. Auch sehr aktuell für heute. Gruppenzwang, Gruppendruck. Ich denke, das ist was, mit dem jeder von uns zu tun hat. Es betrifft uns alle. Salomon Asch hat in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts in einem der klassischen Experimente der Psychologie sichtbar gemacht, wie sehr wir Menschen uns von Gruppen beeinflussen lassen. Mach mal bitte das Bild an die Wand, Stefan. Also das ganze Experiment war aufgezogen in der Form eines Sehtests. Also den Versuchspersonen wurde gesagt, findet ein Sehtest statt, und die wurden dann einzeln in einen Raum gebeten, in dem sich andere vermeintliche Versuchspersonen befunden haben. In Wirklichkeit waren das natürlich Eingeweihte von dem Versuchsleiter. Und dann wurden den Versuchspersonen solche Bilder vorgelegt und sie wurden gefragt, welche von den Linien rechts ist gleich lang mit der Linie links. Also wenn das ansieht, ist eigentlich ziemlich offensichtlich, ne? Aber die Gruppe von den Eingeweihten haben einstimmig ein falsches Urteil abgegeben. Und das Ergebnis war, 75% der Versuchspersonen haben sich davon beeinflussen lassen und haben sich der Mehrheitsmeinung angeschlossen. Obwohl es eigentlich total offensichtlich ist, oder? Sie haben aber auch herausgefunden, wenn nur einer, die haben dann so verschiedene Kombinationen gemacht und haben auch herausgefunden, wenn nur einer mit dir steht und deine Meinung unterstützt, dann ist es den allermeisten Leuten viel, viel leichter, zu ihrer Überzeugung zu stehen. Und das ist herausfordernd für uns Christen, ganz besonders, oder? Wir müssen öfter mal, auch alleine, sag mal in der Schule, im Büro zum Beispiel, gegen den Strom schwimmen. Oh, alle lügen für den Chef. Alle biegen ihre Arbeitszeiten irgendwie hin, hören schon eine halbe Stunde vor Arbeitsschluss auf zu schaffen, obwohl sie dem Chef 8 Stunden versprochen haben. Alle schummeln. Hey, wenn du nicht mitlügst, dann fliegen wir alle auf. Deine Klick, alle rauchen, alle saufen, alle gehen mit der Freundin oder den Freund ins Bett. Hey, alle nehmen Drogen, alle mobben den Klassentrottel. Oder den Ausländer, oder den Juden, kommt mir das bekannt vor. Alle gehen klauen, alle tun's, hört man auch öfter mal, gell, dieses Argument, stelle ich nicht so an. Betrifft uns öfter mal, oder? Es gibt Studien, die belegen, dass schon 2-Jährige dem Gruppenzwang unterliegen und sich anpassen. Also ich denke, keiner von uns kann sagen, ich bin dagegen immun oder das betrifft mich nicht. Also wollen wir weise sein mit unserer Schwäche. Was können wir tun? Na, erstens, dass wir uns die richtige Clique auswählen, dass wir uns die richtigen Freunde suchen. Dass du in einer guten Gruppe bist von Menschen, die Jesus wirklich von Herzen nachfolgen wollen. Die Bibel sagt uns, die Gemeinschaft der Heiligen, die Versammlung der Gemeinde ist ein geistlicher Schutz. Im Hebräer 10, Vers 25 wird uns in dem Kontext gesagt, dass wir das Zusammenkommen der Gemeinde nicht vernachlässigen, damit wir einander ermutigen. 1. Korinther 15, Vers 33, irrt euch nicht, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Psalm 1, Vers 1, kennt ihr auch alle wahrscheinlich, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz, über sein Wort sind Tag und Nacht. Das soll unser Maßstab sein, Gottes Wort. Ich denke, auch wir Eltern müssen da schon ein Auge drauf halten, dass wir unsere Kids ein Stück weit lenken, mit welchen Kindern sie Zeit verbringen, was die Klick sein wird. Und ich würde sagen, es ist es wert, auch mal ein Stück zu verarmen. Auch Herausforderungen an uns als Gemeinde. Ich denke, wir brauchen wieder eine Jugend, eine Teenie-Arbeit. Und ich bin dankbar für die ersten Schritte, für den biblischen Unterricht. Wenn sich jemand berufen fühlt, dazu kommt bitte auf mich zu, auch euch da einzuklinken. Gerade für Teenies ist es wichtig, dass sie einen guten Freundeskreis haben. Und das Zweite, das Wichtigste ist natürlich Gottesfurcht, Ehrfurcht vor Gott und eine starke Beziehung mit Jesus bauen. Über die Leiter Israels zur Zeit Jesu heißt es in Johannes 12, sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Und das ist ein Rezept für Schiffbruch. Gottesfurcht ist das Gegenmittel zur Menschenfurcht. Menschenfurcht ist die Grundlage für Gruppenzwang eigentlich. Diese Angst, abgelehnt zu werden, die Angst, allein dazustehen. Weißt du was, als Kind Gottes bist du nie allein. Die allerwichtigste Person im ganzen Universum ist bei dir und ist für dich. Jesus hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Du bist nie allein. Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, hat Jesus gesagt, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und wir sehen, wie die Apostel das ausgelebt haben in der Apostelgeschichte. Als sie vor dem Höchstgericht Israels standen, den 72 Ältesten, darunter die angesehensten Priester und die angesehensten Theologen, und die haben sie bedroht, da haben sie gesagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also richte dein Leben auf Gott aus, er ist immer da, er weiß alles, er sieht dich immer und er ist immer bei dir und er wird dir Kraft geben, sein Zeuge zu sein. Du stehst nie allein gegen eine böse Mehrheit. Und wie gesagt, im Kontext geht es hier um Verhalten vor Gericht. Wenn wir hier weiterlesen im Vers 2, du sollst bei einem Rechtsstreit nicht antworten, indem du dich nach der Mehrheit richtest und so das Recht beugst. Also wenn du als Zeuge vor Gericht stehst, dann sag einfach die Wahrheit. Sag einfach, was du gesehen hast, unabhängig von dem, was alle anderen sagen. Meistens haben wir die Mächtigen oder die Einflussreichen, die Reichen, Möglichkeiten, manchmal auch versucht, Zeugen zu kaufen, Zeugen zu erpressen, versucht Druck auszuüben, um ihr gewünschtes Urteil zu bekommen. Lobbying nennen wir das heute auch. Also ein bisschen krasser, ne? Also Lobbying ist hoffentlich nicht immer in der krassen Art und Weise. Aber der Punkt ist, du sollst dich nicht beeinflussen lassen. Bleib schlicht und einfach bei der Wahrheit. Auch den Geringen sollst du in seinem Rechtsstreit nicht begünstigen. Das ist die andere Seite. Du sollst auf der anderen Seite den Armen oder den Schwachen nicht begünstigen. Irgendwie aus Mitleid oder aus, weiß nicht, sozialem, sozialistischem Denken, Klassenkampf, was immer. Hey, bleib einfach bei der Wahrheit. Nicht in die eine Richtung, nicht in die andere Richtung. Bleib einfach objektiv bei der Wahrheit. Vers 4. Wenn du das Rind deines Feindes oder seinen Esel umherirrend antriffst, sollst du sie auf jeden Fall zurückbringen. Wenn du den Esel deines Hassers unter seiner Last zusammengebrochen siehst, dann lass ihn nicht ohne Beistand. Du sollst ihn mit ihm zusammen aufrichten. Also nicht einfach wegschauen, nicht einfach schadenfroh sein. Wenn das Auto von deinem Feind, von dem, der dich hasst, der dich nicht ausstehen kann, zusammenbricht, vielleicht kann er dich sogar nicht ausstehen, weil du Jesus nachfolgst, aber wenn er da am Straßenrand steht und der Reifen ist geplatzt, dann bleib stehen und hilf ihm einen Reifen wechseln. Das ist, was der Vers uns heute sagt, in heutigen Worten. Also dieses Gebot Jesu, liebe deine Feinde, sehen wir schon im Alten Testament. Gott ist dasselbe im Neuen Testament und im Alten Testament ist dasselbe Gott. Seine Natur hat sich nicht verändert. Also Gottes Gebot ist, liebe deinen Nächsten. Egal, ob er dein Freund ist, egal, ob er dein Feind ist oder irgendwas dazwischen ist. Und es ist eine Tatsache, oder? Dass wir manche Menschen besser leiden können, besser verstehen können als andere. Mit manchen Persönlichkeiten reiben wir uns mehr mit anderen. Manche Menschen behandeln uns besser als andere Menschen. Aber das, was wir hier von Gott lernen, ist, unsere Gefühle für jemand anderen soll unser Verhalten nicht bestimmen, sondern Jesu Liebe allein. Und hey, wenn du jemanden leiden kannst, heißt das nur, du brauchst mehr Hilfe, du brauchst mehr Gnade von Jesus, um diese Person zu lieben. Es ist schwer oder schwerer, jemanden zu lieben, den man nicht mag. Es ist schwerer, es ist ein Glaubensschritt, schwerer, gegen die Gefühle zu handeln. Aber Gottes Gebot ändert sich nicht. Also wir behandeln andere nicht nach unseren Gefühlen, sondern wir behandeln andere nach Jesu Gefühlen. Und wir wissen, Jesus liebt jeden einzelnen Menschen. Als nächstes haben wir Worte an die Richter. Vers 6, du sollst das Recht eines Armen, deines Volkes in seinem Rechtsstreit nicht beugen, weil er sich nicht wehren kann oder weil du dich nicht mit seinem mächtigeren, einflussreicheren Gegner verscherzen möchtest. Von einer betrügerischen Angelegenheit halte dich fern. Also lass dich nicht beeinflussen von irgendjemandem, dein Maßstab soll allein Gottes Wort sein. Unser Maßstab ist die Bibel. Und den Unschuldigen und Gerechten sollst du nicht umbringen, denn ich werde den Schuldigen nicht Recht geben. Gott ist völlig gerecht, er ist unparteiisch, sollst den Unschuldigen nicht umbringen. Anwendung für uns heute ist ganz sicher die Ungeborenen. Unsere Gesetze, die das Ermorden von ungeborenen Menschen erlauben, sind Unrecht, selbst wenn sie in unserem Land als Recht gelten. Aber es ist moralisches Unrecht. Vers 8, ein Bestechungsgeschenk nimm nicht an, denn das Bestechungsgeschenk macht Sehende blind und verdreht die Sache der Gerechten. Lass dich nicht bestechen, lass dich nicht beeinflussen von Lobbying, von Werbegeschenken, was immer. Das ist manchmal ganz schön schwer. Ich hatte einen Freund in Österreich, der hat in der Baubranche in einer höheren Stelle gearbeitet und er sagt, wow, du wirst nicht glauben, was da bestochen wird manchmal. Und er hat als Christ gesagt, ich mache nicht mit. Er hat damals den, wisst ihr wahrscheinlich, das ist schon ein paar Jahre her, der hat den AKH-Skandal ins Rollen gebracht, war ein riesen Bauskandal in Österreich, allgemeine Krankenhaus in Wien, ist das AKH. Und er hat gesagt, ich mache nicht mit. Und er ist dann als Kronzeuge aufgetreten in diesem Prozess und brauchte Personenschutz und so weiter und so fort. Also ganz schön krass, manchmal als Christ sein Mann oder seine Frau zu stehen und zu sagen, ich mache nicht mit. Aber das sei unbestechlich. Vers 9, du sollst den Fremden nicht bedrücken. Ihr wisst ja selbst, wie es dem Fremden zumute ist, denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Dieser wird hier wiederholt, dieser Vers, haben wir letzte Woche schon gesehen. Ihr wisst, wie es sich anfühlt, Fremde zu sein. Er war in Ägypten versklavt. Gott hat ein Herz für die Schwachen. Die Ausländer waren potenzielle Opfer von Unterdrückung oder Benachteiligung vor Gericht. 2. Mose 12 hat Gott uns gesagt, ein Gesetz soll gelten für den Einheimischen und für den Fremdling, der sich unter euch aufhält. Also soll sie nicht benachteiligen, soll sie auch nicht bevorzugen. Ich denke, auch ein sehr relevantes Wort für uns in unserer heutigen Zeit. Hat man letztes Mal schon. Lass uns weiterlesen in Vers 10. Als nächstes haben wir eine Ergänzung von dem Sabbatgebot. Es gab nicht nur einen wöchentlichen Sabbat in Israel, es gab auch ein Sabbatjahr. Das heißt, jedes siebte Jahr. Und Sabbatgebot und auch das Sabbatjahr, im Prinzip ging es da um Glaubensschritte. Eine Anerkennung davon, dass eigentlich alles von Gott kommt und dass er unser Versorger ist. Aber hier wurde Israel gesagt, Vers 10, 6 Jahre sollst du dein Land besehen und seinen Ertrag einsammeln. Aber im siebten sollst du es brach liegen lassen und nicht bestellen, damit die Armen deines Volkes davon essen. Und was sie übrig lassen, mögen die Tiere des Feldes fressen. Ebenso sollst du es mit deinem Weinberg und mit deinem Ölbaumgarten halten. Also die Felder, die Weinberge wurden nicht kultiviert. Nur das, was wild gewachsen ist, das durfte konsumiert werden. Also jeder durfte seinen Hunger stillen davon, aber die Felder wurden nicht systematisch abgeerntet und eingesammelt und eingelagert, die Feldfrüchte. Das war auch Teil der Armenfürsorge damals, gemeinsam mit dem Gesetz der Nachlese und es gab auch einen Zehnten für die Armen. Das Ganze kann man natürlich heute nicht 1:1 umsetzen. Wir leben nicht in einer Agrargesellschaft mehr, wo jeder seinen Acker hat. Aber wir haben ganz gute Prinzipien hier denke ich. Erstens sehen wir, dass es eine lokale Lösung war und auf privater Ebene eigentlich vor allem. Also jeder Einzelne hatte Verantwortung für seinen armen Nachbarn, ihn zu versorgen. Es hat die Nachbarschaft gestärkt, persönliche Beziehungen, die Ortsgemeinschaft. Und die Armen waren den Nachbarn persönlich dankbar. Das ist etwas, was in unserem heutigen zentralisierten Sozialstaatssystem ein Stück weit verloren gegangen ist. Die einen jammern über die Steuer, engagieren sich vielleicht gar nicht viel persönlich, denn der Papa-Staat kümmert sich ja um die Armen und wir zahlen ja schon Steuern. Also ich muss mich nicht mit Sozialhilfeempfängern abgeben. Und auf der anderen Seite, die Armen sind selten dankbar, entwickeln oft so ein Anspruchsdenken oder treten vielleicht sogar fordernd auf. Zweites Prinzip, was wir hier sehen, die Armen mussten für ihr Essen selbst arbeiten, die mussten das selbst abernten und einsammeln. Also sie mussten dafür arbeiten. Sie haben die Gelegenheit bekommen, sich in einem gewissen Rahmen selbst zu versorgen. Ist auch ganz gut. Ne? Sie wurden nicht von irgendeinem Staat abhängig gemacht, haben nicht nur einfach Almosen bekommen, sondern sie haben die Gelegenheit bekommen, sich den Lebensunterhalt selbst zu verdienen, sozusagen. Das hat ganz sicher ihren Selbstwert gestärkt. Sie haben selber ihre Familie versorgt und wir wissen aus soziologischen Studien, dass es ungesund ist, Langzeitarbeitslose, Menschen, die arbeitsfähig sind, aber untätig herumsitzen müssen, das ist nicht gesund, nicht heil, das macht krank. Also sie hatten ein ziemlich geniales System der Armenfürsorge damals in Israel. Es gibt ein paar ganz interessante Ansätze, die versuchen, diese Prinzipien auch in der heutigen Welt umzusetzen. Vielleicht ist das nur für mich als Soziologen interessant. Also lesen wir lieber weiter, gell? Vers 12 geht es um den Sabbattag. Haben wir eigentlich schon besprochen. 6 Tage sollst du deine Arbeiten verrichten, aber am 7. Tag sollst du ruhen, also ein Ruhetag für alle. Und zwar alle sollen ruhen, das ist, was hier ergänzt wird. Am 7. Tag sollst du ruhen, damit dein Rind und dein Esel ausruhen und der Sohn deiner Magd und der Fremde Atem schöpfen. Also ein Ruhetag für alle. Für die Herren, okay, aber nee, auch für die Diener, für die Sklaven, für alle. Es ist schlicht und einfach gut für uns. Der Sonntag, die Sonntagsruhe ist eigentlich ein gutes Konzept, das leider immer mehr aufgeweicht wird. Es war ein revolutionäres Konzept damals. Ich meine, dass die Herren sich einen Ruhetag gönnen, okay, aber dass auch die Diener und die Sklaven und die Tiere einen Ruhetag bekommen, das war absolut revolutionär in der damaligen Welt. Also die geistliche Lektion ist, vertrau auf Gott, vergönn dir eine Pause, das ist ein guter Rhythmus, 6 Tage arbeiten. Wie gesagt, nicht arbeiten ist auch ungesund, 6 Tage arbeiten, das ist auch ein Gebot, aber ein Tag ruhen, das ist ein heiles Muster. Für uns. Gönn dir eine Pause und denk auch an deinen Nächsten. Nicht nur an dich selbst, denk an deinen Nächsten wie an dich selbst. Gönn ihm auch eine Pause. Das heißt, du musst nicht das Letzte aus allen rausholen. Nicht aus dir selbst, nicht aus deinem Nächsten. Übrigens, Klammerbemerkung, diejenigen, die sagen, wir müssen heute noch den Sabbattag halten, die müssen dann auch, wenn sie konsequent sind, das Sabbatjahr halten. Wissen, Gott hat es sehr ernst genommen damals. Israel musste 70 Jahre lang in die Verbannung nach Babylon, weil sie zumindest 490 Jahre lang nicht dieses Gesetz, diese Sabbatjahrregel gehalten haben. Und jemand, der wirklich ernsthaft den Sabbat hält, der darf dann eigentlich auch nicht essen gehen, weil dann lässt der andere für sich kochen. Das wäre ja auch nicht konsequent, oder? Wir wissen, der Sabbat ist erfüllt für uns. Der Sabbat ist geistlich erfüllt in Jesus Christus. Im Hebräerbrief heißt es, in ihm sind wir zur Ruhe gelangt von unseren Werken. Also wir sind gerettet, wir sind angenommen von Gott, wir haben Vergebung von Gott. Nicht wegen dem, was wir tun, sondern wegen dem, was Jesus schon für uns getan hat. Jesus sagt, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe geben. Also wir dürfen aussteigen aus diesem Hamsterrad der Religionen, die alle sagen, du musst
das und das tun, wenn du irgendwie zu Gott kommen willst, in den Himmel kommen willst, wenn du Segen haben willst, dann musst du dir das von Gott erarbeiten. Und Gott sei Dank dürfen wir aussteigen draus und wissen, Jesus hat schon alles für uns getan. Christentum, das biblische Christentum, es gibt viel christliche Gesetzlichkeit auch, aber das biblische Christentum ist, Jesus hat gesagt, es ist vollbracht am Kreuz. Und aus dieser Ruhe mit Gott, aus der Beziehung mit Gott heraus dürfen wir leben und dürfen wir unsere guten Werke tun. Nicht um uns was zu verdienen von ihm, sondern einfach als Reaktion auf seine Liebe für uns und seine Güte zu uns. Amen. Lass uns beten. Lieber Vater, wir sind dir so dankbar, dass dein Wort ja, so praktisch ist, dass es auch wirklich aktuell ist und anwendbar ist auf unser Leben. Selbst wenn es schon tausende Jahre alt ist, was wir hier lesen. Danke, dass du dich nicht veränderst. Danke, dass du dasselbe bist, gestern, heute und bis in alle Ewigkeit. Dass du immer verlässlich und treu und liebevoll bleibst, dass du bei uns bist jeden Tag. Und ich bitte dich, dass du uns prägst. Und ich bete das ganz besonders jetzt für diese Osterwoche, wenn wir an das denken, was Jesus für uns getan hat, den großen Preis, den er bezahlt hat, dass es uns beeindruckt, dass es unser Herz berührt, dass es uns verändert. Und auch die Auferstehung. Danke für die Hoffnung, die wir haben, dass wir mit dir auferstehen werden, Herr Jesus. Und danke, dass wir auch schon hier und jetzt Auferstehung erleben dürfen von unserem alten, gottlosen Leben, dass wir ein neues Leben leben dürfen, aus deiner Kraft. Weil du uns veränderst, weil du in uns lebst, Jesus. Halt uns nah bei dir, stärke uns, füll uns mit deinem Heiligen Geist.